mit deiner Frau, mit deinem Kind, wenn du in Urlaub bist mit deiner Familie, ist es etwas Schönes, ist etwas Wichtiges, ist etwas Natürliches von Gott auch gewollt. Die Familie ist etwas, das Gott erfunden hat und das vom Anfang an die kleinste Zelle der Gesellschaft ist. Die Familie ist etwas Wichtiges. Da suchen wir Vertrauen, Liebe, Mitleid, Geborgenheit, Verständnis, wo unsere Makeln auch zu sehen sind und nicht gleich einfach Danke, wir weggeschoben werden. Wenn wir sehen, eine Familie soll auch so funktionieren. Leider ist es auch so in einer verfallenen Welt, dass nicht alle Familien so sind. Und vielleicht hast du so eine Familie nicht erlebt. Das kann sein. Aber ich denke, wir alle verstehen, auch wenn wir das nicht erlebt haben, dass es auch von Gott gewollt ist. Die Familie ist etwas Wichtiges. So, das Zuhause. Und so ist es auch im geistlichen Sinn mit der Gemeinde. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 10, dass lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Es gibt viele schöne Bilder von der Gemeinde, was das Gemeinde ist, der Leib Christi, ein Tempel gebaut, Braut und Bräutigam. Aber es gibt auch dieses Bild, und zwar die Gemeinde ist Familie. Die Gemeinde ist Familie. Wir sind nicht nur eine geistliche Gruppe, die einfach zusammenkommen, um eine Predigt zu hören. Das kann jedes Mal stattfinden, wenn wir bei einer Vortragsreihe sind, eine Konferenz hingehen oder irgendwo am Internet was unterladen. Aber die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist viel mehr als das. Die Gemeinde ist Familie im geistlichen Sinn. Wir sind haben Römer 12 schon vorgelesen gehört, was wir als Gemeinde sind, dass wir ein Leib sind, viele Glieder haben. Und wir sind auch eine Familie. Es ist eine Tatsache, ob wir das wahrnehmen oder so oder nicht, es ist wirklich tatsächlich so. Deswegen sagen wir Brüder und Schwester in der Gemeinde, weil wir wirklich geistlich gesehen so sind. Und der Ortsgemeinde ist etwas, die auch so im örtlichen Rahmen so ist es, dass wir Familie sind. Warum ist das? Ich möchte, bevor wir Römer 12 betrachten, in Epheser 4 schauen. Epheser 4 wollen wir kurz aufschlagen. Gemeinde ist Familie. In Epheser 4, es spricht hier von, dass wir und wandeln, würdig wandeln und dass wir die Einheit bewahren. Und dann sagt er in Vers 4, dass wir ein Leib, ein Geist, wie auch ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. So, der erste Punkt, wenn wir sagen, wir sind Familie, ist, wir haben den gleichen Vater. Nun, ich spreche davon natürlich zu denen, die Jesus kennen, die schon wiedergeboren sind. In Johannes 3 ist dieser ganz geistliche Mensch auf Jesus zugekommen und gesagt, ich möchte mit dir reden. Er hat Fragen gestellt und Jesus hat gesagt, du kannst nur in meinem Königreich kommen, wenn du von Neuem geboren bist. Die Rettung, die Bekehrung ist nicht etwas, das uns angeschlossen wird, sondern wir müssen neu geboren werden. Jesus hat selber was Schockierendes in Johannes 8 und Vers 44 gesagt, zu denen, die noch nicht ihm gehörten, die gegen ihn waren. Er sagte, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Tatsache ist, wir alle sind so geboren in unsere Sünden. Unser Vater ist der Teufel im geistlichen Sinn. Und so sind wir in der Gefangenschaft. Wir sind gefangen in der Sünde. Wir können nur sündigen, weil er unser Vater ist. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, haben wir einen neuen Vater. Das heißt, wir haben in der Ortsgemeinde, wir haben den gleichen Vater. Nun, wenn wir von Vater und väterlichen Beziehungen reden, haben wir ein Bild vor Augen. Ein Vater mit seinem Sohn, mit seinem Kind. Weil ein Kind wird auch seinem Vater ähneln. Selbst ist interessant, du siehst immer wieder, der Sohn von dem Vater wird auch laufen, wird auch gehen, ähnlich wie sein Vater. Habt ihr das gesehen? Stimmt wirklich. Okay. Es ähnelt dem Vater. Und das Gesicht ähnelt dem Vater. So, wir alle haben den gleichen Vater. Das heißt, wir sollen auch unseren Vater ähneln. Wir sollten wie ihm ausschauen. Nun, leider ist es nicht immer so. Und da können wir nicht unser Vater die Schuld geben, sondern Gott zwingt uns nicht, ihm ähnlicher zu werden, sondern er redet mit uns. Er wirkt in unserem Leben. Und dass wir mit Glauben das annehmen, dass wir ihm nachgehen. Ich habe in den letzten zwei Monate Epheser 5, weil wir da sind, kann man das anschauen, Epheser 5, Vers 1, auswendig gelernt und hat es immer wieder begleitet, wo er sagte, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Seid nun Nachahmer Gottes. Was für ein Befehl. Aber wenn Gott dein Vater ist, ist es einerseits selbstverständlich, möchtest du ihm ähnlicher werden? Und zweitens, weil du diese Beziehung mit ihm hast, hast du auch die Kraft, das zu tun. Die Kraft ist da. Aber ob wir das machen, ob wir ihm gehorchen, ihm nachfolgen, liegt auch bei uns zu tun. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Und dann sagt er weiter, wie das ausschaut. So, wir haben in der Familie, wir haben den gleichen Vater. Ähnelst du deinem Vater? Nun, wie schaut das aus? Also eigentlich hier in Kapitel 5, Vers 1 in Epheserbrief sieht man das schon, aber wir wollen schon in Römer 12 schauen. Er sagt, sei nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, als seine Kinder und wandelt in Liebe. Und wandelt in Liebe. Und so sind wir schon in Römer 12, wo er so anfängt. In Römer 12, Vers 9. Wie das ausschaut, wenn du ein Kind des Vaters bist, wenn du Kind Gottes bist und in dieser Familie bist. Und so spricht Paulus und sagte, die Liebe, Vers 9, sei ungeheuchelt. So ist fast die Überschrift für diese ganze Stelle, Vers 9 bis 21. Wie das ausschaut, wenn du in dieser Familie bist, in diesem geistlichen Familie. Wir haben den gleichen Vater. Und zweitens, nicht so parallel, aber ich habe es auf der Schnelle gemacht, lieber etwas haben und nicht parallel als nichts haben. Wir haben den gleichen Vater, aber dann sagt er, wie das ausschaut in der Familie sein, wir haben echte Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Jesus ruft uns durch Paulus an dieser Stelle zu echten Liebe. Zu authentischer Liebe. Kein Vorwand oder Vortäuschung. Wir denken an Liebe. Ich denke, alle von uns, wir lesen das, sagen, ja, Liebe, ja, schon, ich soll lieben. Also ich denke, keiner von uns würde sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, ich denke nicht, dass sich die anderen lieben sollen. Wir würden alle sagen, ja, das wissen wir, das soll sein. Aber gleichzeitig hat jeder von uns eine unterschiedliche Vorstellung, wie das Liebe ausschauen soll. Jesus ruft uns zu echten Liebe. Meine Vorstellung von Liebe ist sicherlich schräg. Und ich denke, deine auch. Schräg im Sinn von nicht genau, wie Gott das vorstellt. Aber die Liebe sei ungeheuer. Es soll ohne Vorwand, ohne Vortäuschung, nur vorgespielt, nur, nicht nur nett sein. Okay? Natürlich sollen wir nett sein. Aber wenn man nett zu jemand ist, aber im Herzen was dagegen hat, ihm hat, ist das nicht geheuchelt? Psalm 28 sagt, die Gottlosen, die friedlich reden mit ihrem Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben. Das ist der Eigenschaften von, wenn jemand Jesus noch nicht kennt. Das sind unsere alten Menschen. Aber Paulus sagt hier, deine Liebe soll echt sein. Vom Herzen. So ist es in der Familie mit meinen Kindern. Es ist wirklich echt. Weil wir so in der Familie sind. Es ist keine bloße Emotion. Nur Gefühle. Gefühle kommen und gehen. Aber Liebe ist etwas echt in unserem Herzen. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Petrus 1, Vers 22, vielleicht können wir da aufschlagen, weil ich möchte Richtung 1. Johannes hingehen. Und auf dem Weg dorthin möchten wir 1. Petrus 1 betrachten. 1. Petrus 1. Wo Petrus, der auch viele Fehler gemacht hat, hat er schon vieles in den Evangelien, sehen wir vieles von ihm, wie er auch lieblos war, wie er an sich gedacht hatte, nur der Größte sein wollte oder das Stärkste vorkommen wollte, profilieren wollte. Aber jetzt kann er wirklich vom Herzen sagen, Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Weil wir uns bekehrt haben, weil Gott uns verändert hat, weil wir seine Kinder sind. Und eigentlich ist interessant, er sagt hier, wir sind durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Das heißt, wir haben diese Wahrheit angenommen, wir haben das geglaubt und gehorcht Jesus, an ihm geglaubt. Und wir sind zur ungeheuchelten Bruderliebe haben wir gehorcht. Das heißt, deswegen hat Gott uns gerettet, um diese ungeheuchelte Bruderliebe zu haben. Es ist etwas, das nicht nur später einfach kommt, sondern es ist etwas, das schon vorhanden ist. Wir sind in seiner Familie. Wir sind dazu gerettet. Deswegen hat er uns gerettet. Aber dann ist die Frage, warum ist das so, dass auch gläubige Menschen, die Jesus kennen, nicht diese ungeheuchelte Liebe haben? Warum ist das? Tatsache ist, wir sind noch im Wachsen. Wenn wir diese Tatsache haben, dass wir in Jesus sind, wenn wir mit ihm leben, ist etwas, das in uns die realisiert wird. Weil der alte Mensch, obwohl es besiegt ist, wird leider immer wieder hochkommen. Wir lassen es auch über uns herrschen, obwohl Jesus schon den Sieg gehabt hat. Aber die Frage ist, wie können wir dann in dieser Liebe wachsen? Ich möchte dann in 1. Johannes 4 betrachten. 1. Johannes 4. Wenn wir von Liebe reden, ist es die Stelle in der ganzen Bibel. 1. Johannes 4. Wo Johannes ganz klar und ganz direkt uns sagt, Das ist Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Die Tatsache ist, es gehört zu unserem Charakter als Kinder Gottes, dass wir lieben sollen. Und es spricht ganz schwarz-weiß. Wenn wir nicht lieben, dann erkennen wir nicht Gott. Nun, er spricht, das muss man verstehen, im Johannesbrief, er spricht sehr schwarz-weiß. Und er sagt quasi, das ist ein Kennzeichen, dass du Kind Gottes bist, dass du die Liebe hast. Und wenn jemand aus deinem ganzen Leben, wenn du merkst, sein Leben ist lieblos, dann ist die Fragezeichen, kennt er wirklich Gott? Aber wenn du diese Worte hörst und sagst, ja, wie ich diese Woche das erfahren habe, wenn ich das gelesen habe, wenn ich diese Stelle da verinnerlicht habe, Mensch, wo fehlt mir die Liebe? Das ist genau das, was Jesus in uns wirkt. Dass wir merken, da fehlt's was. Ich will mehr lieben. Und das ist schon doch diese Liebe Gottes in uns. Aber die Tatsache ist, die Liebe ist etwas, das vorhanden sein soll. Schauen wir Vers 11. Er sagte, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dass Jesus für uns gestorben ist, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Die Liebe ist nicht etwas extra. Die Liebe soll selbstverständlich sein, weil Gott uns so geliebt hat. Und vielleicht lieben wir nicht, weil wir nicht uns mit Jesus und dem Kreuz beschäftigt haben. Wenn wir verstehen, wie wir so viel geliebt wurden, und wir verstehen, was das Kreuz gekostet hat, ist die Liebe für meinen Nächsten, für meinen Bruder, für meine Schwester in der Gemeinde selbstverständlich. Matthäus 18 ist für mich die packendste Stelle, wo in diesem Gleichnis von dem Knecht und dem König, wir kennen diese Stelle, er schuldig war 10.000 Talente. Das ist wert von 300 Tonnen Silber. Okay, kannst du dir vorstellen, wie das ausschaut, 300 Tonnen Silber? Dieser ganze Raum voll mit Silber bis zur Decke? Okay. Weiß nicht, ob das schon 300 so viel Tonnen ist. Glaube nicht. Aber so viel Schulden war es ihm vergeben. Und der König hat ihn befreit. Und dann ging dieses Knecht weiter, wir kennen die Geschichte, und für 100 Denare, was ein Tageslohn ist, okay, im Vergleich zu ein halbes Leben Lohn, Arbeitslohn, aber ein Tageslohn war sein Knecht ihm schuldig. Und er sagte, bezahle jetzt, sofort. Wir sehen hier in dieser Stelle, Johannes 4, Vers 11. Er sagte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Es ist nicht nur, dass ich meinen Bruder lieben soll, ich bin schuldig, meinen Bruder zu lieben. Ich sage so, ich bin verpflichtet, meinen Bruder zu lieben. Sonst sündige ich gegen die Liebe Gottes für mich. Echte Liebe. Es ist Tatsache, was Gott für mich getan hat, bin ich auch schuldig, mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde zu lieben. Dass wir diese anhaltende Liebe haben. Dass wir, wie 1. Petrus 4 sagt, dass wir unser Bruder und unsere Schwester so lieben, das war die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wenn wir auch Fehler in unserem Bruder sehen, sind wir sofort nur kritisch? Oder sind wir bereit, dass die Liebe diese Sünde bedeckt? diese ungeheuchelte Bruderliebe. So kann ich uns sagen, wenn du sagst, Mann, da bin ich schon, habe ich das nicht so eine Liebe, würde ich sagen, wir haben die Gelegenheit, in den nächsten Minuten werden wir beim Abendmahl zum Kreuz kommen, dass du die Liebe des Kreuzes vor Augen hast und wie du so viel geliebt warst. Die Liebe, so ungeheuchelt. Römer 12, ich komme nicht viel weiter, aber die Liebe sei ungeheuchelt. Echte Liebe, auch echte, im neuen Vers B, zweite Teil, echte Heiligkeit. Er sagte, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Wie sieht die Liebe aus? Ist interessant. Er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt und dann das nächste Wort ist verabscheut. Sondern wenn wir etwas lieben, werden wir was anderes auch verabscheuen und hassen. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Verabscheuen, anekeln, dass die Sünde, die Bosheit uns anekelt, anwidert. Das soll nicht für uns normal oder in Ordnung. So eine Bosheit ist etwas, das wir verabscheuen sollen. Das ist ein Befehl. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse. Wo es Liebe gibt, wird das Böse verabscheut. Nicht nur darüber wehgeklagen oder traurig darüber, auch nicht vertuscht, sondern gehasst. Kolosser 1, Vers 13 sagt, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Wort Hass ist etwas, das nicht so populär ist zu sagen. Okay. Aber Tatsache ist, jeder hasst etwas. Wenn du eines liebst, dann hasst du die anderen. Okay. Wenn du deine, ich habe dieses Beispiel verwendet, aber kann es immer wieder hören, wenn ich meine Frau liebe, werde ich Unzucht und ja, einen Seitensprung hassen. Und die verführerische Frau in dem Sinn hassen, verabscheuen. Und werde ich am Guten festhalten. Haltet fest am Guten. Das ist auch Eigenschaften der Familie. Dass wir an das Gute festhalten. Dass wir nicht uns auf den Bösen konzentrieren, auch das nur zu verabscheuen, sondern liebe das Gute. Philipper 4 und Vers 8 ist eine Schlüsselstelle, wo er, Paulus, auch da sagt, er hat von Sorgen geredet. Wie oft machen wir Sorgen und wir konzentrieren uns auf die schwierige, schlimme Sachen, die in unserer Welt passieren oder die anderen Menschen tun. Und unser Gedanken sind voll mit diesem Gedanken. Und er sagte, nee, statt das, seid um nichts besorgt, sondern im Allen durch Gebet und Flehen. Bring das zu Gott. Und was bringe ich dann in meinem Gedanken? Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und es irgendein Lob gibt, das erwägt, dass ich meinem Gedanken voll mit guten Sachen denken. Das will Gott. Und ich kann euch sagen, das passiert nicht von sich allein. Du kriegst ständig, jeden Tag Anregungen. Durch Nachrichten, durch Notifikationen, von Meldungen, von der Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten. Du kriegst so viel und dann Werbungen, alles Mögliche. Und dass wir uns festhalten an das Gute. Das Beste ist an Gottes Wort festzuhalten. Uns wirklich damit zu konzentrieren, Zeit zu verbringen. Und die Zeit ist schon fast vorbei. Ich möchte dich fragen, wie viel Zeit, es gibt diese Apps am Handy, wo du sehen kannst, wie viel Zeit du verbracht hast mit, ja, auf dem Internet oder auf Nachrichten oder verschiedene Sachen. Okay? Es wird dir dann Analyse geben und sagen, okay, so viel Zeit hast du verbracht. Okay? Wenn du das mit deinem Zeitplan sehen könntest, wie viel Zeit diese Woche, jeder von uns hat 7 Tage gehabt, wie viel Zeit wurde verwendet, an Gott und seinem Wort zu denken oder an viele andere Sachen zu denken. Nun, ich weiß, also Arbeit, Dinge, die wir erledigen müssen. Aber es gibt viel Zeit, wo wir einfach uns festhalten, sage ich, Nachrichten, Blogs, Dinge, die Meldungen, manche machen Twitter oder was auch immer. Und wir haben viele Sachen, auf denen wir uns bewusst konzentrieren. Weg von den Sachen, die wir im Gedanken haben müssen, in der Arbeit und so. Okay? Wo wir sagen, okay, ein bisschen Freizeit. Wo sind meine Gedanken? Ich denke, wenn jeder das sehen könnte, für sich, ich denke, wir würden schon merken, ich habe mich nicht mit Gottes Wort beschäftigt, sondern mit vielen anderen, auch legitime Sachen und nicht an das Gute festgehalten. Das möchte ich in diesem Jahr für dich persönlich und dass wir als Gemeinde, dass wir an das Gute festhalten. Und das Gute findest du nur in Gottes Wort. Wenn jeder denkt, was er denkt gut ist, das ist alles subjektiv. Aber was Gott sagt, das ist gut. Konzentrieren wir uns darauf, dass wir wirklich von ihm lernen. Ich sage euch, da kommt die Kraft. Da kommt auch die Liebe in deinem Herzen von deinem Nächsten, wenn deinem Nächsten, deinem Bruder oder Schwester dich nervt. Und er sagt, ach, schon wieder so zu reden. Oder sie, ja, mit dem Jacke kommt der in der Gemeinde. Das nervt mich voll. Okay. Was auch immer. Nee, wenn es mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Es ist Tatsache. Wir sind Familie. Dass wir diese echte Liebe, echte Heiligkeit, auch echte Demut, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Römer 12, wo er sagte, in Ehrerbietung einem dem anderen vorangehend, dem anderen vorangehend. Es ist mir in Ordnung, wenn anderen dem Lob bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Oder bin ich dann eifersüchtig? Echte Demut. Da ist Jesus unser Vorbild, dass er den Knecht, Gestalt eines Knechtes genommen hat. Er wurde arm für uns, damit wir reich sein können. Und dann wollten wir ihn dann auf einmal so profilieren? Was für eine Schande. Dann wollen wir eigentlich höher aus unserem Herrn sein. Er hat den Knechtsgestalt genommen. Sollen wir sein Vorbild nehmen? Auch in der echten Demut. Miteinander. So ist auch, genau wie in der Familie das richtig funktioniert, wird es auch in der Gemeinde richtig funktionieren, wenn wir eine echte Demut untereinander haben. Und das bekommen wir, wenn wir mit den Herrn Zeit verbringen. Wieder, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wenn wir sehen, wie groß er ist, wie heilig er ist, wie wunderbar er ist. Es gibt dann keinen Raum für meinen Stolz. Dann sind wir alle vor dem Kreuz. Und zuletzt, echten Eifer im Dienst. In Vers 11 sagt er, im Fleiß, nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Burnout ist ein Begriff, das uns so bekannt ist. Und oft kommt Burnout, wenn wir unseren Sinn verlieren, wenn wir unserem von Gott sein Leben unser Dienst machen, dann kommen wir schnell zu einem Puste raus. Haben nicht Kraft. Haben das alle erlebt irgendwann. Es gibt andere Sachen, die auch dazu bringen. Aber dass wir, weil wir so geliebt wurden von unserem Herrn, weil er uns gerettet hat, durch seine Gnade es gebracht hat, dass wir im Fleiß, nicht säumig, das ist das Wort für Eifer, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Ich habe das Bild vor Augen von den Jüngern, als sie zuerst Jesus gesehen hat, als er auferstanden ist. Wenn wir von Burnout reden, das waren sie zum Schluss. Sie waren wirklich am Boden. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Sie haben keine Lebenslust, Lebensfreude. Bis sie Jesus gesehen hatten. Und dann war der Eifer da und keine konnten den verhindern. Sie mussten im Tempel reden. Sie konnten nicht aufhören. Ich lese gerade eine Apostelgeschichte und sie haben gesagt, nicht mehr im Tempel predigen. Hör auf. Nächsten Tag wieder im Tempel. Sie konnten nicht aufhören. Haben wir diesen Eifer? Das wünsche ich euch als, für uns, als Familie in diesem neuen Jahr. Diesem Eifer im Dienst, einander zu dienen, einander zu helfen. Nur ein kurzes Beispiel, zum Schluss war heute in dem Gottesdienst. Habe schon einen erlebt. Das war der kleine Baby hier vorne, von Pauli, hat auf einmal gespuckt. Was macht die Familie? Was macht Nadine Janik? Sitzt und sagt, naja, musst du selber zurechtkommen. Und sagen sie, was machst du da? Sind sie böse mit ihm? Wie funktioniert eine Familie? Sofort ist Demut da. Sofort ist die Liebe da. Der Eifer hilft ihnen. Und zusammen packen die das an, dass alles sauber gemacht wird. Sie helfen ihm aufstehen. Nee, nicht aufstehen, aber okay. Das Beispiel ist ein bisschen aus. Irgendwann wird er aufstehen. So funktioniert eine Familie. Das ist, ich möchte das uns vor Augen bringen, als ein Bild für uns als Gemeinde. Wir sind nicht nur ein geistlicher Verein, der über Jesus redet. Wir sind in der Tat eine Familie. Dass wir füreinander da sind, dass wir einander helfen und dass wir miteinander vorwärts gehen mit unserem Herrn, mit seiner Kraft, mit seinem Eifer, in der Demut, in der echten, ungeheuchelten Liebe. Und das alles kommt durch seine Kraft, durch unserem Haupt, Jesus Christus, in dem wir leben und bewegen und wofür wir geschaffen wurden als Gemeinde, für ihn. Lass uns dieses Jahr als Familie leben und zusammen miteinander mit dem Herrn gehen. Wir wollen beten.